Impulse, der KPMG-Podcast.
Ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge unseres KPMG-Podcasts Impulse. Mein Name ist Erich Thewanger und ich habe heute wieder die Gelegenheit, ein sehr, sehr spannendes Gespräch zu führen. Mir gegenüber, also virtuell gegenüber, sieht ganz spannende Person aus einem vielleicht auch überraschenden Bereich für diese Podcast-Serie, in der sich um Nachhaltigkeit dreht. Vor mir sitzt Herr Magister Justus Reichl, Geschäftsführer des österreichischen Raiffeisenverbandes und auch spannend in dem Zusammenhang wird man dann im Thema merken, du leitest auch das Kompetenzzentrum Genossenschaften. Ganz herzlich willkommen.
Danke dir, freue mich, dass wir uns virtuell gegenüber sitzen und dass wir doch einige Zuhörer haben.
Ich beginne vielleicht ein bisschen persönlich, aber das ist sozusagen im Zusammenhang mit deiner Person ist das, glaube ich, wichtig. Kannst du ein bisschen erzählen, sozusagen, wer du bist und sozusagen, woher du kommst? Weil ich glaube, ja, dein Lebensweg ist ja nicht so ganz der ganz typische österreichische Karriereweg.
Ich rieche Lunte, worauf du hinaus willst. Also die Kurzfassung ist, ich bin Jahrgang 1975 und habe zwei ganz unterschiedliche berufliche Umfelder oder Lebenswelten sozusagen erlebt in meinem Erwachsenen-Dasein. Ich war 17 Jahre lang Benediktiner des Stiftes Göttweig in Niederösterreich. Also so richtig dort eingetreten als Ordensmann, als Konventuale. Habe von der Studienrichtung her Theologie studiert und bin nach knapp 17 Jahren durch eine persönliche Lebensentscheidung, Wendepunkt in meinem Leben, einfach zu der Entscheidung gelangt. Ich durchlaufe sozusagen einen persönlichen Change-Prozess, wo ich noch nicht wusste, wo der hinführen wird. Hingeführt hat er dann unter das Giebelkreuz. Ich war einige Jahre dann in der Raiffeisen Zentralbank und bin seit 2014 im österreichischen Raiffeisenverband tätig. Ja, jetzt könnte man sagen, ganz andere Welten, also der Theologe plötzlich unterm Giebelkreuz, aber erlaube mir die Anmerkung noch dazu, ich musste mich in manchen Dingen nicht umgewöhnen. Jetzt könnte man sagen, gut, Frauen in Führungspositionen ist sicher ein markanter Punkt, hat aber nichts mit unserem Gespräch heute zu tun, habe ich früher nicht viel erlebt, hebt sich bei Raiffeisen deutlich an, Gott sei Dank, aber ganz im Ernst, ich habe irgendwo die Erfahrung gemacht, jetzt schon zum zweiten Mal in einer Organisation tätig zu sein, deren innerer Wesenskern sich der Welt von heute nicht mehr auf den ersten Blick erschließt.
Also spannend, ja.
Um das noch zum Punkt zu bringen, ich bin nach wie vor ein gläubiger Mensch und habe auch in der katholischen Kirche viele gute Erfahrungen gemacht, aber das äußere Bild ist doch aufs Erste eher so ein bisschen, ich sag, doch grau und vielleicht nicht mehr ganz up-to-date und veränderungsbedürftig und war in meiner früheren Rolle immer wieder in Erklärungsbedarf. Und jetzt erlebe ich, ich bin in einer genossenschaftlichen Organisation gelandet, deren Wesenskern die genossenschaftliche Idee ist, die ich unglaublich spannend finde. Aber wenn man jetzt so schnell auf Raiffeisen draufschaut und vielleicht Genossenschaft hört, hat man wieder das Gefühl, die Welt von heute ist ganz woanders unterwegs und das, ja, genossenschaftliche ist halt ein bisschen von gestern, von vorgestern ein bisschen schwarz-weiß und verstaubt, während wir uns sozusagen neuen Welten zuwenden. Und ich bin der Überzeugung, das ist nicht so. In der Idee steckt viel mehr drin. Sie gehört nur wieder, ja, belebt, unter die Leute gebracht und zum Teil auch erklärt und ins Gespräch gebracht.
Genau das haben wir heute vor. Vielen Dank für diesen kurzen persönlichen Ausflug. Ich glaube, das hilft ein bisschen auch zu verstehen, warum du mit so einer Passion hinter dieser Idee stehst. Ich eröffne mal mit einer begrifflichen Klärung, die mir durch den Kopf geht. Was wir erleben in unserer Arbeit ist, dass wir gerade, wenn wir mit jungen Unternehmen unterwegs sind, wenn wir so im Bereich des Social Entrepreneurships unterwegs sind oder wenn wir mit Menschen zu tun haben, die sich sehr der Nachhaltigkeitsthematik verschrieben haben, dass sozusagen eine Rechtsform in Abgrenzung zu den klassischen Kapitalgesellschaften immer wieder genannt wird. Das ist sozusagen auf Neuhochdeutsch die Cooperative. Und wenn ich jetzt stur ins Wörterbuch schaue, dann übersetzt sich das tatsächlich in Genossenschaft. Genau. Von deiner Seite her, ist das auch dem Wesen nach so oder ist das nur sozusagen ein Übersetzungsthema und eigentlich ist was ganz anderes gemeint damit?
Kurze Antwort, ja, es ist dem Wesen nach so und ich habe eine Anekdote dazu. Ich war 2017, 18, ein paar Jahre her, eingeladen von Kollegen in Salzburg an einer Veranstaltung teilzunehmen als Vortragender, wo man die Chance hat, 2000 junge Menschen zu erreichen. Die sind nämlich einen Tag lang im Salzburger Kongresshaus und dürfen sich aus unterschiedlichen Vorträgen jeweils Themen aussuchen, und sagen, da gehe ich rein, das höre ich mir an. Und mir haben sie gesagt, möchtest du dort nicht über Genossenschaft reden? Sag, ja, mache ich gerne, ist spannend. Ja, welchen Titel wählen wir? Habe ich gesagt, na, wählen wir den Titel Genossenschaften. Haben die Salzburger Kollegen gesagt, na, um Gottes Willen, bitte nicht. Sage, warum nicht? Sagen sie, da kommt der keiner. Also habe ich als Titel gewählt Cooperatives. Mhm. Untertitel, die Zukunft liegt im Miteinander. Siehe da, es sind im Saal 300 junge 16-, 17-jährige Damen und Herren gesessen. Also Co-Produce hat gezogen. Bei Genossenschaft haben wir alle die Angst gehabt, da kommt da keiner. Es ist aber vom Inhalt her dasselbe. Es geht darum, die Grundidee ist, das ist vielleicht ein bisschen Genossenschaftstheorie, aber damit beginnt's. Genossenschaft ist einmal spannend für Menschen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen, wo sie draufkommen, allein kann ich das nicht lösen. Mhm. Es geht also mal als erstes um Problemlösung. Bei Genossenschaft geht es nicht als erstes um Rendite. Vielleicht einmal ein Unterschied, wenn ich sage, Gründerunternehmen oder AG, ich will damit Rendite erzielen. Na? Bei einer Genossenschaft will ich ein Problem lösen. Ja. Das Problem kann völlig unterschiedlich sein. Das kann vor 200 Jahren gewesen sein, wir betreiben gemeinsam eine Weide irgendwo hinten im Tal. Das kann sein, wir bauen ein Lagerhaus, um unsere landwirtschaftlichen Produkte zu lagern. Das kann sein, wir gründen eine genossenschaftliche Bank, weil wir haben keine. Wir haben sozusagen nicht die Chance, an Kredite zu kommen und wir haben nicht die Chance, unser Geld wo einzuzahlen, um Zinsen zu bekommen. Und das kann heute sein, wir schließen uns zusammen zu einer Photovoltaik-Genossenschaft, weil wir gemeinsam die Energiewende mitgestalten wollen, oder zu einer, habe ich unlängst in Berlin gesehen, einer Kinogenossenschaft, weil die Menschen in einem Grätzl, in einem Kiez, sagt man in Berlin, nicht wollen, dass ihr Kino geschlossen wird und sie sagen, das übernehmen wir genossenschaftlich. Wir wollen damit nicht unbedingt Rendite erzielen. Wir wollen eine schwarze Null erreichen. Ja. Und wir wollen ein bisschen einen Überhang schaffen, dass wir auch einmal, ich weiß nicht, eine neue Leinwand kaufen können oder einen neuen Projektor. Aber wir wollen mit der Genossenschaft nicht reich werden, sozusagen. Sondern die Genossenschaft soll sich selber tragen und soll ein Problem lösen, das wir allein nicht lösen hätten können. Eben, dass wir weiter ins Kino gehen können. Oder ins Wirtshaus gehen können. Und das ist ein formaler Unterschied. Gewinn machen ja, aber nicht Gewinn um jeden Preis. Und vor allem ein gemeinsames Problem lösen, wo ich mich selber auch an der Problemlösung beteilige. Ich bin Mitglied, Miteigentümer der Genossenschaft und ich bin aber gleichzeitig Kunde, weil ich bin auch der Kinobesucher. Ich sitze drin, in einem Kino, das dann zum Teil mir gehört.
Da würde ich gern einhaken, weil das verschneidet sich mit einem Thema, das wir massiv auf der Arbeitnehmerseite, also am Arbeitsmarkt spüren. Das ist Neudeutsch läuft unter dem Thema Purpose. Warum tue ich, was ich tue? Und die sozusagen dahinter steht im Grunde Sinnstiftung, wenn ich es mit Frankl ausdrücken will. Und das ist jetzt schon mal sehr spannend, weil wir ja die Wahrnehmung haben, also Kapitalgesellschaften, auch wenn es nicht so zutrifft. Also ich glaube, das Familienunternehmen tickt da sehr anders. Aber Kapitalgesellschaften stecken ja ein bisschen so in der Wahrnehmung, die werden gegründet, um Renditen zu erzeugen und dann überlegt man sich, wie. So ist es natürlich nicht, sondern es gibt Menschen, die der Meinung sind, dass sie etwas zu tun haben und gern damit auch Geld verdienen, aber natürlich einen Beitrag leisten. Aber trotzdem gibt es dieses Shareholder-Value-Konzept, diese gesamte Kapitalkosten- oder Kapitalrendite-Ansatz, der ja auch dann sozusagen überwiegend dann in den Gesetzen mit den dortigen Obliegenheiten der Geschäftsführung auch verankert ist. All das fängt dann offensichtlich bei der Genossenschaft ganz woanders an, weil da habe ich zuerst einmal einen Purpose und dieser Purpose richtet sich interessanterweise, etwas, was im Kapitalgesellschaftsrecht eher verpönt ist, eigentlich daran, ein Problem für den Miteigentümer zu lösen. Nicht für den Markt und nicht für den Kunden, sondern für den Miteigentümer. Und sozusagen an dich zurückgespielt, wenn ich es jetzt ein bisschen mehr rechtlich anschaue, wo sind denn diese markanten Wesensunterschiede, jetzt abseits den kann man sicherlich auch nochmal präzisieren, aber sozusagen dort, wo wir jetzt angefangen haben, wo liegen denn die großen Unterschiede, wenn ich mir heute, jetzt nehmen wir ein einfaches Beispiel, die GmbH anschaue und die Genossenschaft dazu stelle. Wo liegen da die ganz markanten Wesensunterschiede auch in der Rechtsnatur oder in dahinterstehenden Rechtsbestand?
Wir können gern so rechtliche Seitenblicke auf einige, auch bis hin zur AG und so machen. Also einmal ein wesentlicher Unterschied, der erste, den habe ich schon genannt, es beginnt mit einem anderen Ziel, es beginnt mit einem Sachziel, mit einem Problemlösungsziel. Ja. Und du hast in der Genossenschaft verbunden sozusagen den Kapitalgeber, der gleichzeitig der Kunde und der Nutznießer ist. Mhm. Das ist ein völlig anderer Zugang. Zeigt sich an einem kleinen Detail, das aber wesentlich ist, auch für den Erfolg und den nachhaltigen Erfolg von Genossenschaften. Wenn ich heute eine Apple-Aktie kaufe, dann werde ich wahrscheinlich morgen schon online schauen, ob sie eh schon mehr wert worden ist. Und wenn ich parallel, ich habe ein Renditeziel, wenn ich parallel lese, Apple kündigt 10.000 Mitarbeiter, werde ich mir denken, schaut für die Leute, aber ich sehe gleichzeitig, meine Aktie ist im grünen Bereich, werde ich mich freuen, unterstelle ich jetzt einmal. der Genossenschaftsanteil, den du erwirbst, egal wie hoch der ist, es gibt ein Dorfwirtshaus in Vorarlberg, das kenne ich, da kannst du Mitglied werden. Da haben die Bewohner ihr Wirtshaus übernommen. Da musst du 1.000 Euro Geschäftsanteil zeichnen, dann bist du Mitglied der Dorfwirtshausgenossenschaft. Mhm. Es gibt Genossenschaften, wenn du in der Schweiz bei einer Raiffeisenbank Mitglied werden willst, zahlst du 200 Franken Anteilsschein. In Österreich sind es oft nur 100 Euro oder 50 Euro, ist ganz unterschiedlich. Mhm. Wesentlich ist, dieser Anteilsschein wird nicht mehr wert. Das heißt, wenn dieses Dorfwirtshaus auch total sich beweist, läuft gut am Markt und so weiter, wirtschaftet toll, wenn du dort nach 10 Jahren austrittst, kriegst du beim Bregenzer oder Vorarlberger Dorfwirtshaus wieder deine 1.000 Euro zurück. Das heißt, du nimmst als Kapitalgeber nicht teil an der Wertsteigerung des Unternehmens. Ein wesentlicher Unterschied, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich gehe als Kapitalgeber in eine GmbH hinein, ich gehe als Kapitalgeber in eine AG hinein, ich habe immer das Ziel, am Ende des Tages mehr herauszuholen. In der Genossenschaft nicht. Nominalwert bleibt gleich.
Darf ich da kurz einhaken? Weil wenn ich das zu Ende denke, ist die Konsequenz, und ich will es gar nicht despektierlich sagen, aber die Konsequenz ist, ich entziehe damit eigentlich den Genossenschaftsanteil einem kommerziell orientierten Anteilshandel.
Ja, Der findet nicht statt. Du kannst deine Genossenschaft auch nicht feindlich übernehmen. Also es fängt schon ganz anders an. Wieder das Beispiel, ich war in Vorarlberg in diesem Dorfwirtshaus, dort sitzt ein sicher 80-jähriger Mann, der mir sagt, den Tausender habe ich gerne einbezahlt, weil mein Anliegen ist, dass unser Wirtshaus Zukunft hat. Und ich sitze gern da am Sonntag am Stammtisch und genieße mein Seidelbier. Der will nicht, dass sein Anteil mehr wert wird, der will, dass das Problem gelöst ist, nämlich dass das Wirtshaus offen hat und nicht geschlossen. Nächster Unterschied, GmbH hast du angesprochen. Wenn ich in einer GmbH zum Beispiel einen Gesellschafterwechsel habe, wenn dort jemand einsteigen will, aussteigen will, brauche ich jetzt mal ein Riesenbriborium, ich brauche einen Notariatsakt und so weiter. Die Genossenschaft ist eine Rechtsform mit offener Mitgliederzahl, Eintritt und Austritt völlig unkompliziert möglich, ohne dass ich da dahinter einen Riesenrechtsakt habe. Wenn ich es mit einer AG vergleiche, die Hauptversammlung einer AG ist nicht weisungsbefugt gegenüber dem Vorstand. Die Generalversammlung einer Genossenschaft ist das schon. Du hast eine viel engere Verbindung zwischen den Eigentümern und ihrem Unternehmen und denen, die in diesem Unternehmen Verantwortung haben. Bist du in einer Personengesellschaft drin, hast du eine persönliche Haftung. Die hast du in der Genossenschaft wiederum nicht. In der Genossenschaft haftest du mit deinem Geschäftsanteil. Also der könnte weg sein. Dann gibt es zum Teil noch andere Haftungsmodelle mit dem doppelten Geschäftsanteil, mit einer Nachschusspflicht und so weiter. Das würde jetzt zu weit führen. Aber man sieht, es gibt unterschiedlichste sozusagen Berührungspunkte, Unterschiede. Den Verein möchte ich auch noch erwähnen, weil manche sagen, naja, Genossenschaft und Verein ist dasselbe. Der Verein ist unkomplizierter in der Gründung, da braucht man keine Revision. Da haben wir keine so hohen Gründungskosten. Stimmt. Ich würde einen Verein gründen, wenn ich sagen würde, ich singe gern und wir machen einen Chor. Dann mache ich einen Verein. Der Chor verfolgt keinen großartigen wirtschaftlichen Zweck, sondern da geht es ums gemeinsame Singen. Sobald ich aber sage, ich habe ein wirtschaftliches Anliegen, ich führe mit der Genossenschaft ein Kino, ich betreibe mit der Genossenschaft einen Skilift, ein Dorfgasthaus und so weiter, dann würde ich mich sogar darüber freuen als Miteigentümer und Mitglied, dass es diese Revision gibt, dass es für die Genossenschaft einen viel klareren Corporate Governance Rahmen gibt, wie sie strukturiert sein muss, dass Abläufe in der Genossenschaft viel klarer geregelt sind vom Genossenschaftsgesetz her wie in einem Verein und dass ich damit dort als einfaches Mitglied sozusagen eine viel höhere Sicherheit habe, dass die Genossenschaft sich stabil und wirtschaftlich positiv entwickelt, ohne dass man erst zu spät draufkommt und ich dann womöglich, wenn ich in dem Verein eine Funktion habe, auch noch in der persönlichen Haftung drinnen bin. Also die Genossenschaft ist eine sehr sichere Rechtsform und diese Sicherheit hat einen gewissen Aufschlag im Preis. Das ist sozusagen die Gründungskosten und die jährliche Begleitung durch die Revision.
Der Stelle vielleicht noch ganz kurz weg von den Kosten und von der Administration, die da dahinter liegt. Zu der möchte ich dann schon nochmal kommen. Aber in deinen Ausführungen folgend fällt mir ein Element auf, das ich auch für sehr entscheidend halte, weil momentan sozusagen in unterschiedlichsten Anlässen sehr, sehr en vogue und sehr, sehr kompliziert und da kann man dann fröhlichst Abhandlungen drüber schreiben, Gutachten schreiben und verhandeln drüber. Das ist das in der Kapitalgesellschaft dieser Kapitalerhaltungsgrundsatz führt zu einem ganz, ganz rigiden Regime im Zusammenhang mit der Einlagenrückgewähr. Also ich darf in der Kapitalgesellschaft aus dem Gesellschaftsverhältnis, abseits eben der Ausschüttung der Gewinne, dem Mitglied der Kapitalgesellschaft keinerlei Vorteil zukommen lassen. Das darf ich nicht. Jetzt sagst du auf der anderen Seite, die Genossenschaft ist von vornherein darauf ausgelegt, den Mitgliedern ein Problem zu lösen, also denen tatsächlich einen Vorteil zukommen zu lassen. In welcher Form auch immer, der kann von ideell, es gibt das Dorfwirtshaus, bis möglicherweise Einkaufsgenossenschaft, die Weitergabe von Einkaufsvorteilen geben. Ja. Das heißt, dort, wo ich eigentlich für meine Mitglieder ein Problem lösen möchte oder eben sozusagen einen wirtschaftlichen Vorteil erzielen möchte, nicht im Sinne von Gewinn und Wertsteigerung, sondern von Vorteil in ihrem täglichen Wirtschaften, dort kann ich ja fast nur über die Genossenschaft gehen, weil ich in der Kapitalgesellschaft in Wirklichkeit sofort in ein Einlagenrückgewährsthema inklusive persönliche Haftung der Geschäftsführung, persönliche Haftung der anderen Gesellschafter, also das ist ja ein Moloch, der da dran hängt. Aber diesen Gedanken habe ich eigentlich in der Genossenschaft sogar ex lege umgesetzt, diese Vorteilszuwendung.
Völlig richtig. Die was mich so erstaunt, und da bin ich wieder bei meinem eingangs zitierten sozusagen mein Erlebnis in diesen beiden Welten, was mich so erstaunt ist, die Genossenschaft ist ein unglaublich spannendes, praxisnahes und universell einsetzbares Vehikel für so viele Themen und trotzdem kommen die meisten, allermeisten überhaupt nicht auf die Idee. Wenn sie nachdenken und sagen, wir gründen jetzt neu, kommen gar nicht auf die Idee und sagen, jetzt schauen wir uns mal bewusst an, das könnte doch als Genossenschaft funktionieren. Wir haben sogar immer wieder Anfragen von Externen, die sagen, ja, Sie sind ja Experten im Genossenschaftlichen, könnten Sie uns da nicht was basteln, was das und das und das und das erfüllt? Dann sagen wir, da brauchen wir nichts basteln. Sie brauchen genau eine Genossenschaft. Und dann schauen oft Fachleute in ihren jeweiligen Bereichen ganz überrascht und sagen, ja, das hätten wir uns jetzt nicht gedacht, dass sozusagen die uralte Rechtsform dafür tauglich ist. Ich habe heute ein Buch auf den Tisch bekommen, es ist ganz lustig, ich habe es eigens für unser Gespräch hergelegt, Praxishandbuch Genossenschaft von Pomper im Linde Verlag neu erschienen. Da steht auf der Einleitungsseite, die Genossenschaft ist unter den Rechtsformen betrachtet die Audrey Hepburn der Rechtsformen. Ihre Vielfalt ist unbegrenzt, so wie das kleine Schwarze, das für jede Gelegenheit passende Kleid ist, ist auch die Genossenschaft die passende Rechtsform für fast jede Gelegenheit. Man denkt nur nicht dran. Wir haben sie irgendwie ein bisschen selbstverständlich aus unserem Fokus verloren. Und ich sage, wiederentdecken ist spannend.
Bleiben wir bei, man denkt nicht dran. Weil sozusagen, ja, die Sachlage, die spricht eigentlich dafür, dass wir viel mehr Genossenschaften sozusagen gerade jetzt, wo wir in einer sehr, sehr purpose-orientierten Zeit auch leben und auch leben müssen, glaube ich, sozusagen sollte man eigentlich viel mehr davon sehen. Und was ich wahrnehme, was sozusagen die Berührungsangst oder eigentlich die Ignoranz der Genossenschaft gegenüber ausmacht, sind aus meiner Sicht zwei Dinge. Das eine ist, sie gilt als sehr aufwendig. Jetzt habe ich schon gehört, Gesellschaft Ein- und Austritt ziemlich formlos möglich, also das spricht nicht für Aufwand. Revision braucht man. Die Frage ist, ist es wirklich so teuer, wie alle glauben? Und das Zweite ist, und magst du mir verzeihen, dass ich so sagen, dass wir da auch ein bisschen ins Kritische reinschauen. Sie gilt auch als unter Anführungszeichen politisch punziert. Also nicht notwendigerweise parteipolitisch punziert, aber so nach dem Motto, das ist was Konservatives. Das ist alles eher sozusagen der konservativ, mal eher christlich-sozialen, vielleicht auch weniger christlich-sozialen, sozusagen Weltsicht zuzuordnen. Und jetzt wissen wir alle, sozusagen die schon etwas länger sozusagen im Berufsleben stehen, es gab ja auch mal eine Konsumgenossenschaft, die es halt nicht mehr gibt. Das war dann sozusagen die sozialdemokratische Variante davon. Aber diese zwei Argumente höre ich immer wieder. Das eine ist, naja, da bist du dann eh schon quasi in einem politisch-weltanschaulichen Eck, wenn du mit einer Genossenschaft was machst. Und das andere ist, es ist alles sehr, sehr aufwendig. Wie geht's ihr mit diesem Argument um? Oder also, was kann man dazu sagen?
Ich zähle es von hinten auf. Aufwendig war das letzte Stichwort. Also ich habe schon gesagt, der Verein wäre weniger aufwendig. Ja, wenn ich jetzt sage, schnell, wir machen schnell, ein Verein ist weniger aufwendig. Aber Genossenschaften, und noch einmal gesagt, die einen wirtschaftlichen Zweck verfolgen und die dann womöglich eine Mitgliederanzahl haben von 10, 15, 20, 100, 200, 1000 Mitgliedern, die sich alle darauf verlassen, dass diese ihre Genossenschaft sozusagen in ihrem Sinn unterwegs ist und geführt wird, denen würde ich schon sehr empfehlen, eben nicht an den Verein zu denken, sondern an die Genossenschaft, weil die genossenschaftliche Revision, also quasi die für die Genossenschaft zuständigen Wirtschaftsprüfer, Revisoren, eine ganz wesentliche Funktion haben. Die begleiten ein genossenschaftliches Gründungsgeschehen de facto von der Idee, vom Finden eines Businessplans, vom Abwägen verschiedener Varianten durch die Gründung bis hin zum Firmenbucheintrag und dann in der jährlichen Prüfung. Natürlich ist das mit einem gewissen Aufwand verbunden. Natürlich muss man sich da sozusagen auch als Gründungswilliger gewissen Fragen stellen. Die Idee und man selber damit wird hinterfragt. Gründungskosten, das können, ich sag, ein paar hundert bis ein paar tausend Euro sein, je nachdem, mit welcher genossenschaftlichen Idee ich dann an den Revisionsverband herantrete. Aber das dient letztlich nur dazu, die Mitglieder, die Miteigentümer der Genossenschaft und auch die Funktionäre, also die gewählten Funktionsträger in der Genossenschaft, abzusichern gegen negative Überraschungen.
Bleiben wir kurz bei dem Dorfwirtshaus. Was kostet denen im Jahr die Revision?
Ein paar hundert Euro. Vielleicht, um das Thema Revision auch noch einmal klar anzusprechen, weil der Begriff für viele sicher schon bekannt ist, aber dann doch nicht genau, was steckt dahinter. Im Genossenschaftsgesetz ist vorgesehen, dass jeder, der eine Genossenschaft gründet, also da müssten wir zumindest zwei sein, wir zwei, könnten loslegen. Wenn wir zwei sagen, wir wollen eine Genossenschaft gründen, dann brauchen wir natürlich eine Geschäftsidee, also das zu lösende Problem. Und wir brauchen, um ins Firmenbuch eingetragen werden zu können, einen Revisionsverband, der uns die Aufnahme zusichert. Revisionsverbände sind die genossenschaftlichen Prüfungsverbände. Und da gibt es in Österreich ein, zwei, drei sehr bekannte. Und dann gibt es aber auch noch ein, zwei weitere nicht so bekannte, nur um das kurz zu erwähnen. Die fast bekannteste Familie ist die Raiffeisen-Familie. Mhm. Wir haben 8 Landesrevisionsverbände in den jeweiligen Bundesländern, Niederösterreich und Wien, zusammengefasst. Und wir haben als Überdach den österreichischen Raiffeisen-Verband, auch Revisionsverband, in dem ich sitze, sozusagen als zusammenführendes Element. Also wir beide könnten jetzt sagen, wir wollen die Genossenschaft gründen in Bregenz. Fragen wir mal an beim Raiffeisen-Verband in Vorarlberg, ob die uns aufnehmen. Oder wir fragen beim österreichischen Genossenschaftsverband Schulze-Delitzsch an. Die sitzen in der Löwelstraße in Wien. Schulze-Delitzsch war ein Zeitgenosse von Raiffeisen. Der Name ist nicht mehr so bekannt, aber hat sozusagen eine eigene genossenschaftliche Familie aufgebaut. Während bei Raiffeisen früher traditionell eher so ein bisschen die agrarischen, ländlichen Genossenschaften waren und sind beim österreichischen Genossenschaftsverband Schulze-Delitzsch, ÖGV, kurz, eher so die handwerklichen, die städtischen Genossenschaften. Mhm. Da ist die APA Mitglied, die Austria Presseagentur, ist eine Genossenschaft und ist Mitglied des ÖGV. Während die Sager Raiffeisen Lagerhaus traditionellerweise eher bei uns Mitglied ist.
Also dort übrigens, man hast du kurzem erzählt, dass wenn wir in Wien sitzen, dass das Landmann auch Mitglied irgendeiner
Das Café Landmann ist Mitglied in einer Einkaufsgenossenschaft in der Hogast. Mhm. Einkaufsgenossenschaft für Hotel und Gastronomie, die sitzen in Salzburg, haben Gastrokunden in ganz Österreich und der Bernd Querfeld, mit dem ich gut befreundet bin, hat mir mal gesagt, du, ich werde nie auf die Idee kommen, Genossenschaftsmitglied zu werden. Und dann sehe ich die Vorteile dieser Einkaufsgenossenschaft, die mir tolle Preise bieten, ein super Warenmanagementsystem, ein super Bestellsystem. Ich erspare mir dadurch so viel Arbeit, dass ich als Café Landmann da dabei bin. Ich hätte nie geglaubt, als großer Betrieb in Wien, dass ich durch den Beitritt in eine noch größere Einkaufsgenossenschaft so viele Vorteile draus ziehe. Also der ist Mitglied in einer Genossenschaft. Und die Hogast ist wieder Raiffeisen.
Revisionsverband. Das ist Raiffeisen. Ja. Also man heißt nicht Raiffeisen, wenn man Raiffeisen Revisionsverbandsmitglied ist.
Es gibt in Österreich ungefähr 1400 Genossenschaften, die bei einem Raiffeisen Revisionsverband Mitglied sind, aber von denen heißen nur ungefähr 400 Raiffeisen, nämlich die 340 Raiffeisen Banken und die ungefähr 70, 80 Lagerhäuser. Die haben also meistens Raiffeisen im Namen. Mhm. Aber das Dorfwirtshaus im Bregenzer Wald, das heißt Öserwirtshaus. Du kannst aber auch, weil ich will hier wirklich allen Kollegen die Ehre geben, du könntest auch sagen, ich gründe eine Genossenschaft beim Rückenwindverband. Ich sage ein eher ein bisschen alternativer Genossenschaftsverband, die gesagt haben, wir wollen da eine neue eine neue Welt ein bisschen öffnen, so für alternative Gründer, die sagen, vielleicht fühlen wir uns mit den traditionellen Verbänden gar nicht so wohl. Ich will das gar nicht werten. Das belebt, sage ich einmal, die genossenschaftliche Welt. Du könntest auch zum Rückenwindverband gehen. Und es gibt auch noch den früheren Konsumverband, der jetzt Coop-Verband heißt, wo sich auch noch einige Betriebe sozusagen unter diesem Dach versammeln. Auch dort könntest du andocken. Und naja, und klassisch bei einer Wohnbaugenossenschaft. Natürlich, da gibt es auch den Verband der gemeinnützigen Bauvereinigungen. Wenn wir eine Wohngenossenschaft gründen würden, würden wir wahrscheinlich dort andocken. Die Welt ist bunt und die Welt ist, das sieht man schon an der Palette, jetzt nicht nur konservativ und nicht nur sozusagen konservative Reichshälfte. Da gibt es ganz unterschiedliche Zugänge.
Also erstens einmal ist offensichtlich, nehme ich jetzt mit, die Welt der Genossenschaft und auch der dazugehörigen Revisionsverbände deutlich bunter, als man gemeinhin sozusagen landläufig annimmt. Da ist dann vielleicht eh für viele was dabei. Wenn man jetzt zum Schluss kommen, ganz praktisch, jetzt könnte ich mir vorstellen, ich habe Menschen, die irgendwie sozusagen vielleicht auch keine wahnsinnige Freude haben, in der klassischen Lebensmittelindustrie sich einzudecken, die wollen jetzt irgendwie irgendwas organisieren. Man kennt das am Naschmarkt, gibt es ein paar, die sozusagen ja, da so ihre eigenen Stände haben und sagen, na, lasst uns doch was machen, wo wir vielleicht direkt beim Produzenten einkaufen, das sozusagen zwischen uns verteilen. Sowohl der Produzent was davon, wir haben was davon und wir fühlen uns auch besser, weil wir näher dran stehen und weil wir es irgendwie gerechter finden. Jetzt habe ich mal die Idee. Was tue ich eigentlich jetzt praktisch, wenn ich herausfinden will, ob hier die Genossenschaft ein Weg ist, diese Idee zu realisieren? Was mache ich jetzt? Wen rufe ich an? Was tue ich? Wo schaue ich nach? Was mache ich jetzt?
Also ganz praktisch, und das können die sein, die so eine, wie es auf Neudeutsch heißt, Food Co-op gründen wollen, Stichwort Versorgung. Das können aber auch, um nur noch ein kurzes Beispiel zu geben, 4, 5 EPUs sein, die sagen, allein mein Work-Life-Balance stimmt nicht mehr als ein Personenunternehmen im IT-Bereich, habe ich das gerade erlebt vor kurzem. Wir schaffen es als EPU nicht mehr, tun sich 4 zusammen, gründen die erste steirische IT-Genossenschaft. Haben plötzlich ein gemeinsames Backoffice, haben eine gemeinsame Hotline, bieten bei größeren Aufträgen mit und sind trotzdem weiter sozusagen in ihrer Freiheit als EPU. Tolle Geschichten. Egal, was man hier für eine Idee hat, ganz einfach einmal nachschauen, leicht zu merken, www, schließt sich der Kreis, kooperieren.at, unsere Infoseite für Genossenschaftsgründungsinteressierte. Unsere heißt also jetzt aus der Raiffeisenwelt. Dort kriege ich Praxistipps, dort habe ich Gründungsgeschichten, dort sehe ich einmal eine Mustersatzung, dort lese ich einmal so ein bisschen die Unterschiede zu anderen Rechtsformen. Dort finde ich auch die Ansprechpartner in meinem Bundesland. Und wenn ich nach diesem ersten Check einmal draufkomme und sage, eigentlich, ja, das könnte wirklich passen für unsere Idee, dann ist es das Vernünftigste, mit einem der genannten Revisionsverbände in den Bundesländern oder in Wien Kontakt aufzunehmen, zu sagen, das ist meine Idee, da brauche ich schon einmal zumindest mehr wie nur die Idee, es wäre geschickt, einmal einen ersten Wurf eines Businessplans zu haben, auch vorzustellen, wer sind die 2, 3, 4, 5 Gründungsmitglieder, und ab dann wird man begleitet. Und dann kommt man sehr schnell zu dem Punkt, wo man merkt, bleiben wir dran, macht das Sinn, oder seid ihr doch in einer anderen Rechtsform mit eurem Anliegen, mit eurer Idee besser aufgehoben. www.kooperieren.at, einfach mal sich einen Überblick verschaffen.
Super spannend, das würde ich gerne nämlich so stehen lassen, weil vielleicht haben wir ja die Chance, diese Rechtsform wieder so zu beleben, dass wir nicht kooperativ sagen müssen, damit wir Genossenschaft verkaufen können, sondern...
Darf ich noch was draufsetzen?
Ist super, gern.
Weil ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin studierter Theologe und der holt mich jetzt gerade ein. Und uns damit, dich auch. Ich habe vor kurzem gelesen über einen Forscher, Aaron Antonovsky heißt der Mann, hat vielleicht der eine oder andere schon gehört, das habe ich im Theologiestudium gelernt vor vielen Jahren. Dieser Aaron Antonovsky hat sich beschäftigt mit der Salutogenese. Wie bleibt ein Mensch gesund? Was braucht es, dass er nicht krank wird? Und kurz gesagt, der Antonovsky definiert 3 Prinzipien, die es braucht, dass ein Mensch gesund bleibt. Verstehbarkeit, Gestaltbarkeit und Sinnhaftigkeit. Ich muss mich in meinem Alltag auskennen, ich muss die Zusammenhänge verstehen. Ich muss sie nach Möglichkeit mitgestalten können und das Ganze muss am Ende des Tages einen Sinn machen. Und für mich eröffnet sich immer mehr, dass genau diese 3 Prinzipien auf die Form der Genossenschaft zutreffen. Sie ist verstehbar, sie gehört sozusagen sich selbst, die Mitglieder sind die Kunden und so weiter. Sie ist gestaltbar, weil ich bin als Mitglied nicht nur passiv dabei, sondern im Idealfall bringe ich mich natürlich ein. Und am Ende des Tages ist es sinnvoll, nachhaltig, wird über Generationen weitergegeben, hat eine gesunde Rendite und nicht Gewinn um jeden Preis. Also da steckt ganz viel drin. Ich sage einmal, Salutogenese angewandt in der Wirtschaft, dann lande ich wieder bei der Genossenschaft.
Das perfekte Schlusswort. Justus, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für deine wirklich erhellenden Ausführungen. Mich würde es freuen, wenn der eine oder andere auf die www.kooperieren.at geht und dann bei dem einen oder anderen Revisionsverband anruft und einmal abcheckt, ob nicht das, was er vorhat, in der Form einer Genossenschaft wunderbar realisierbar ist. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch.
Danke dir für die Gelegenheit und wünsche allen, in welcher Rechtsform auch immer sie tätig sind und wirtschaften, alles Gute und den besten Erfolg.
Impulse, der KPMG-Podcast. Jetzt reinhören unter kpmg.at/impulse.